Deutschlandfunk Kultur Klangkunst.
Alle Toten 1914 von Oliver Augst und John Birke.
Fragil ist die Welt. Stabil. Wie der Erholung macht sie stabil.
Gut.
Ludwig von Rockingau.
Ignaz Schusterla, der Jüngere.
Paul Ehrenreich.
Wilhelm von Kleidorf. Christoph Kukert.
Julius Meinl. Peter Paul Mauser.
Simon Spannbrucker.
Emil Rausch.
Karl Lucke.
August Bruchwitz. Paul Büchtemann.
Anton Rumpelmeier.
August Kampf.
Am 28. Juni 1914 knallt in Sarajevo ein Schuss dem Thronfolger Franz Ferdinand in den Hals.
Blut strömt über die hellblaue Uniformjacke auf das Kleid der schon sterbenden Thronfolgergattin Sophie.
Soffern ruft der Thronfolger jetzt nicht mehr, sondern gurgelt nur noch Blut aufs Gattinnenkleid, rot-weiß wie Österreich.
Und der serbische Schütze Gavrilo Princip beißt auf eine Zyankali-Kapsel und wartet auf den Tod.
Aber das Zyankali ist zu alt und Princip stirbt nicht. Will sich erschießen, aber wird vorher festgenommen.
Zur selben Zeit wird Bertha von Suttner verbrannt, die eine Woche zuvor gestorben ist und hat deshalb gar keine Ahnung, dass ihr Lebenswerk Weltfrieden soeben in Sarajevo rot und weiß zerschossen wurde.
Zur selben Zeit trinkt Georg Trakl literweise Wein am Bett seiner Schwester, die vielleicht gerade sein Kind abgetrieben hat.
Zur selben Zeit peitscht August Macke mit letzter Verzweiflung Farben auf die Leinwand, weil er weiß, dass es seine letzten Bilder sind.
Zur selben Zeit versucht Hermann Löhns sein Leben endlich wieder auf die Kette zu kriegen, mit der dritten Frau, dem dritten Schnaps.
Zur selben Zeit kriegt George Westinghouse auf dem berühmten Soldatenfriedhof von Arlington endlich Gesellschaft von seiner Frau.
Zur selben Zeit genießt Jean Jaurès in einem Pariser Café den großen Wahlerfolg, den seine Sozialisten soeben errungen haben. Ein Mandat für die Verständigung mit Deutschland.
Und zur selben Zeit freut sich Papst Pius X. Und zwar über das Konkordat, das vor 4 Tagen zwischen dem Vatikan und Serbien geschlossen wurde.
Hermann von Schmoller.
Oskar von Arnstedt.
Johann Puch.
Albert Grunow.
Johannes Spieker.
Alfred Hagelstange.
Heinrich Kappler von Oetheim, genannt Bautz.
Hans von Winterfeld.
Erzherzog Franz Ferdinand.
So, es geht los.
Franz, der unbeliebte Prinz, fuhr einmal mit seiner Frau,
Georg Haas von Hasenfels,
in ein fremdes Slawenland.
Friedrich Weierhäuser
mit Eisenbahn und Automobil.
Johannes Benck.
Dort im Schatten ist es heiß. Und Prinzip plant ein Hinterhalt.
Hugo Feist.
Wer kann ahnen, dass er schießt?
Max Bertram.
Granaten wirft in seinem Hass.
Johann Sobeck.
Jetzt passiert es in den Gassen dort. Der Knall, der 1000 folgen soll. Ho, ho, Sophie und Fränzchen bluten sehr. Und aus der Traum von Großmacht, er ist hin.
Johannes Weiß.
Albert Günther,
Konrad Alexander Müller-Kurzwelli,
Oskar Döll,
Karl Körner,
Philipp Brandt,
Siegfried Zuthaus,
Josef Kringer,
Ernst von Schuch,
Jakob Barth,
William Rittberger,
Georg Ewert,
William Losso,
Johann Schwarz.
Jetzt passiert es in den Gassen dort. Der Knall, der tausend folgen soll.
Karl Deiser.
Sophie und Fränzchen bluten sehr.
Hans von Arni.
Und aus der Traum vom Großmacht. Und aus der Traum vom Großmacht. Und aus der Traum vom Großmarkt ist der Wein.
Ja, ja.
Georg Wittkopp.
Josef Scheurenberg.
Elisabeth zu Carolat Beuthen.
Karl Kockelkorn.
Paul Heise.
Edison gegen Westinghouse.
George Westinghouse.
Gleichstrom gegen Wechselstrom.
Ja.
1890 beobachtet George Westinghouse im Gefängnis von Auburn, New York, wie der Axtmörder William Kemmler auf einen Stuhl geschnallt wird.
Westinghouse, Gründer und Eigentümer der Westinghouse Electric Company, sieht genau zu, denn er ist im Krieg mit Thomas Alva Edison. Es geht darum, wer die Welt mit Strom versorgen darf. Edison gegen Westinghouse, Gleichstrom gegen Wechselstrom. Thomas Edison versuchte Westinghouse mit allen Mitteln zu diskreditieren und führte einen Feldzug, in dem er den Wechselstrom wesentlich gefährlicher darstellte, als er war. Im Staat New York wurde der elektrische Stuhl als die humane Methode zur Hinrichtung von Verbrechern empfohlen. Und übrigens, sagte Edison, verwenden Sie dafür unbedingt Westinghouse Wechselstrom.
It was said that Thomas Edison went so far as to work with a man who electrocuted dogs and cats on stage to give AC power a bad name.
Der elektrische Stuhl funktionierte.
1000 Volt, 2000 Volt.
Edisons Versuch, Westinghouse Wechselstrom als Henkerstrom zu diskreditieren, stellte sich als Kurzschluss heraus.
2000 Volt, der elektrische Stuhl funktionierte.
Und jetzt kommen hier so Schnipsel.
Otto May,
Maximilian von Spee.
36. Oskar Künzel,
2000 Volt.
1000 Volt.
Josef Krempel,
2000 Volt. Zwischen der Acht des Stroms und den hochspeziellen und außergewöhnlichen Mitteln, mit denen diese Experimente in Szene gesetzt wurden.
Friedrich Buhmüller.
Das Gesicht knallrot.
Heinrich von Puttkamer.
Hildegard von Spitzmann.
Walter Rogala von Bieberstein.
Weiter.
Adolf Martens. Hermann Liebig.
Heinrich Voigt. Silvester Stieber.
Qualm. Qualm.
Erich Köhler. Josef von Hermann.
Qualm.
Johann Eberhard Nebeltau.
Rotz.
Feuchte Schwämme.
Adolf Richter.
Niemand atmet.
Karl Zäumer. Johannes Stork.
Hermann Josef Klein.
Josef Porzer.
Hubertus Voss.
Wilhelm Holzmann.
Westinghouses größte Leistung, die Einführung eines verbindlichen Formats für den allseits nutzbaren Wechselstrom, führte die Menschen in ein neues Zeitalter. Ökonomie und Elektrifizierung verflochten sich bis in die alltäglichsten Bereiche hinein. Am 12. März 1914 starb Westinghouse ausgesprochen friedlich an einem Herzleiden. Seine letzte Erfindung wäre ein elektrischer Rollstuhl gewesen.
Ja, danke.
Anton Marti.
Siegmund Josef Zimmern. Johannes Werner.
Heinrich Oberwinder.
Melchior Andereck.
Hugo Kronecker.
Philipp Bickel. Wilhelm Klaus.
Gustav Ferdinand Hertz. Max Hieber.
Julius Preller. Moritz Roth.
Hermann Peter,
Ernst Deveritz,
Adolf Braun,
Eduard Schumann,
Felix Lewald,
Arthur Bendrath,
Hans von Hoffenstahl,
Paul Adolf,
Marie Giese,
Franz Xaver Werns, Augustin Weigel,
Hans von Petersen,
Robert Hirschfeld,
Friedrich Preuß.
George Westinghouse gewinnt den Stromkrieg gegen Edison und wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet mit der Edison-Medaille.
Es ist die Zeit des unaufhaltsamen Fortschritts. Bertha von Suttner schreibt in ihr Tagebuch, etwas Großes hat sich ereignet. Ein Professor Röntgen entdeckte das Mittel, Unsichtbares durch unsichtbares Licht zu fotografieren. Oh, du wunderbare Zauberwelt, welch herrliche Überraschungen hältst du noch für uns bereit?
Franz Wurlitzer erfindet die Jukebox, das Münzklavier, die Kinoorgel.
Charles Sander Peirce erfindet die Semiotik.
Gustav Hamel erfindet die Luftpost.
Hubert von Herkommer erfindet das Autorennen.
Oh, du wunderbare Zauberwelt.
Gut, gut.
Robert von Görschen,
Rudolf Weil,
Gustav Holzmüller.
Okay, sollen wir loslegen?
Ah, okay, na gut, dann will ich mir bei dem besondere Mühe geben.
1898 sitzt Oberstleutnant Marie-Georges Picard, bis letzte Woche noch Leiter des französischen Geheimdienstes, in Tunis und schreibt einen Brief an den Staatspräsidenten.
Karl Dehner.
Picard muss aufschreiben, was er weiß. Dass Alfred Dreyfus unschuldig ist. Wie höchste Kreise das vertuschen wollen und Beweise fälschen. Und dass er, Picard, hierher nach Tunesien geschickt wurde, weil er zu viel herausgefunden hat.
Karl Delius.
Ein Thriller. Vor 3 Jahren ist er an die Spitze des Geheimdienstes aufgestiegen mit dem Auftrag, Beweise gegen Dreyfus zu sammeln, einen jüdischen Hauptmann, der für Deutschland spioniert haben soll. Stattdessen findet Picard heraus, dass es jemand anders war. Aber das können seine Vorgesetzten jetzt nicht brauchen. Also wird Picard weit weg in die Kolonie Tunesien geschickt, damit er Ruhe gibt. Endgültig Ruhe.
Weiter.
Und hier notiert er in der glitzernden Farbenpracht, die Macke später malen wird, was er weiß. Ein Brief an den Präsidenten. Aber ist mit seinen Formulierungen unzufrieden. Und der Brief, Thrillerbrief, flattert Seite für Seite ins reiterblaue Meer.
Weiter, weiter.
So.
Frankreich, Deutschland, Russland, Österreich, Serbien. Europa ist ein Pulverfass am Anfang des Jahrhunderts.
1903 stirbt der alte Papst, der zu Frankreich hielt. Ein neuer muss gewählt werden.
Es ist Konklave. Schwarzer Rauch vom Vatikan in der Sixtinischen Kapelle. Weg Richtung Serbien. Und in der Kapelle ist Romrampolla immer noch nicht gewählt. Der logische Kandidat, der zweifelsfreie, der zweifelsfreie, der zweifelsfreie Kandidat. Was dauert da so lange? fragen die Römer vor den Toren. Was dauert da so lange, fragt sich auch Giuseppe Sarto, der Patriarch von Venedig. Und der katholische Kaiser spricht sein Veto gegen Rampolla aus.
Richard Kabisch.
Und der katholische Kaiser Franz Josef
Robert Merz
von Österreich spricht sein Veto gegen die Wahl.
Emil Luckhardt.
Er will keinen Franzosenfreund auf dem heiligen Stuhl.
Hermann Mensch.
Johannes Dornseifer.
Heinrich Manns.
Skandal, schreit ein Franzose. Skandal, schreit ein Italiener. Zum Kotzen, schreit einer. Zum Kotzen, schreit einer. Und bei der Wahl bekommen die Kardinäle die Scheißerei. Lebensmittelvergiftung.
Ja, ja.
Karl Böhm-Hennes.
Und es beginnt die Wahl. Gruschel, 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 Räusper, 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 Nuschel, Nuschel. Wer wird der Papst? Wer wird der Papst? Wer wird der Papst?
Johann Georg Boxheimer.
Hermann Reichelt.
Karl Bedecker.
Friedrich Ebert.
Franz Nekes.
Paul Höfer.
Otto Geier.
Sarto will nicht Papst werden. Er faltet sorgfältig den Wahlzettel zusammen. Er wird Pius.
Eieiei. Ja, schön.
Der neue Papst verband Wissenschaft und Aufklärung und Demokratie aus dem katholischen Glauben.
Als in Frankreich der Laizismus eingeführt wird, löst er den Kirchenstaatsvertrag mit Frankreich auf und hält in Zukunft fest zu Österreich.
Ein schöner neuer Papst für den katholischen Franz Josef von Österreich, der gerade auf der Hofburg Bertha von Suttner empfängt.
Bertha von Suttner knickst vor dem Kaiser, für den sie als Teenager schwärmte, und überreicht ihm ein Plädoyer für den Pazifismus. Knickst noch einmal.
Und der Kaiser sagt: Aha, sehr schön.
So sparsam wie der Kaiser gegenüber Bertha von Suttner mit Worten ist, so sparsam ist er auch mit seiner Liebe für den Neffen, Erzherzog Franz Ferdinand. Der hat sich von Weltreisen zurück inzwischen wundersam erholt von der Tuberkulose und hat ein langes Kaun-Kar-Leben vor sich als Kaiser Franz II. Auch wenn ihn da keiner haben will, der Hofstaat nicht, die militärischen Berater nicht, die Ungarn nicht und schon gar nicht sein Onkel, der greise Kaiser. Auf dem Thron, unterm Baldachin, der Kaiser missbilligend, steinern, und Franz Ferdinand glotzt ebenso steinern zurück. Kältere Augen als bei diesen beiden K&K-Feinden findet man nicht im ganzen doppelten Reich. Bald sitzt da ich, glotzte eine. Wart mal ab, wie lange ich durchhalte, stierte andere zurück. Ab jetzt arbeitet Franz Ferdinand an seiner eigenen Agenda. Gegen den Kaisergreis. Die beiden sind sich spinnefeind wie Österreich und Frankreich. Der nächste K&K-Herrscher bereitet die Vereinigten Staaten von Großösterreich vor. Und so hassen ihn alle. Der Kaiser wegen seiner Ambition, die Ungarn, weil er sie klein halten will, die Serben, weil er ihnen in die großserbische Suppe spucken will, die Franzosen, weil er ein Österreicher ist und die Österreicher eh, weil er ist kein angenehmer Mensch. Aber das ist ihm egal, das wird schon, wenn er erst Kaiser ist.
Gustav Adolf Schweitzer,
Gustav Josef Thal,
Heinrich Schneegans,
Eduard Kleine,
Wilhelm Hahn,
Franz Tewille. Karl Spude,
Alfred Lichtenstein,
Emily Krall,
Wilhelm Wenzel,
Karl Betz,
Wilhelm Metzger,
Clemens Schulz,
Karl Marx, Julius Konrad Müller,
Heinrich Schaberg, Robert von Reinhardt,
Karl Blell,
Adolf Zander,
Alfred von Briesen,
Kurt von Sperling,
Johannes Schneider,
Ernst Stadler,
Heinrich Kohl, Richard Knötel,
Max Burchard,
Wilhelm Hetmann,
Karl Reiß,
Adolf Eberle,
Karl Liebermann,
Rudolf von Bitter der Jüngere,
Ernst Heydrich,
Alfred Lichtwark,
Karl Steif,
Felix Metzmacher, Eduard von Lüttgen, Ernst Meyer,
Rudolf Emrich,
Felix Meyer,
Eduard Kremser,
Robert Wuttke,
Alexander Mörk von Mörkenstein,
Georg Thiele,
Rudolf Lehmann,
Hermann Rode,
Paul Felske,
Marie Karchow-Lindner,
Felix Warnschaffe,
Nikolaus Hartwig,
Wolfgang Schwarz,
Georg von Lehndorf,
Alfred Grund,
Christian Wilhelm Luther, Johannes Mühlhäuser,
Berthold Heberlein,
Hans Erlwein,
Therese von Sachsen-Altenburg,
Josef Schuster.
Bertha von Suttner.
Bertha von Suttner.
1904 schüttelt Bertha von Suttner im Oval Office des Weißen Hauses unter Glühbirnenlicht müde die Hand des Präsidenten Roosevelt im wunderbar elektrifizierten Zauberland der unbegrenzten Möglichkeiten.
Heinrich Vogelsang.
Den Friedensnobelpreis hat sie immer noch nicht gekriegt.
Tycho von Wilamowitz Möllendorf,
Alter.
Karl Wilkens,
Robert Lucius von Ballhausen.
Das verdammte Ding! Und neben mir schüttelt Charles Albert Gobard die Präsidentenhand, der ihn schon hat. Der Schweizer mit dem Bart. Was für ein Bart! Ein Riesenzwirbelding. Und Roosevelt hat auch einen Bart. Naja, eher eine Bürste im Gesicht. Und bald hat er auch den Nobelpreis. Und sie, Bertha, weil sie keinen Bart hat?
Karl Wieland.
Weil sie eine Frau ist.
Hermann Frasch.
Kriegt das verdammte Ding nicht! Au!
Ronald Brebner.
Wo es doch das Ding nur ihretwegen gibt. Nur weil sie ihrem alten Freund, dem Dynamiterfinder Nobel, dem Waffenfabrikanten, das Licht des Friedens angezündet hat. Oder die Lunte.
Leonhard Tauscher.
Dynamit! 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 Dynamit!
Johannes Wichern.
Das Buch der Friedensbewegung hat sie geschrieben. Die Waffen nieder! Millionenfach verkauft. Hat in Österreich, Deutschland Verbände eigenhändig aufgebaut. Hat bei Franz Josef gekatzbuckelt. Hat konferiert in Rom, Berlin, Paris, in Bern, Den Haag, in Boston. Sie ist die Frontsoldatin des Pazifismus. Und jetzt ist sie müde.
Gustav Archibald von Settlitz-Leipe.
Der Schweizer und der Amerikaner grinsen sich an mit ihren Schnurrbärten. Und sie kriegt das verdammte Ding nicht. Denen wird sie es zeigen. Das verdammte Ding.
Anton Diefenbach.
Baronin, die Post. Der erste Brief von Jean Jaurès. Madame, je rêve comme vous. La paix universelle. Der zweite von Paul Heise. Verehrte Frau Baronin, solange die europäische Gesittung noch immer von halbasiatischer Barbarei bedroht ist. Der dritte aus der Militärkanzlei Franz Ferdinand. Der vierte kommt aus Norwegen. Vom norwegischen Parlament. Da ist er. Da ist das verdammte Ding. Da ist das verdammte Ding. Das verdammte Ding. Was nehme ich mit? Was nehme ich mit? Was nehme ich mit?
Federath,
Johann Reinhard Bünker,
Hermann von Rittler,
Albert Meyer,
Alfred von Konrad,
Johann Baptist von Waldstätten.
Oh, du wunderbare Zauberwelt!
Hugo Zuckermann.
Franz Ferdinand jagt gern. So 275.000 Tiere knallt er ab, so insgesamt in seinem Leben.
Auch der Heidedichter Hermann Löns liebt Tiere. Er beschreibt sie oder schießt sie. Liebt die Pirsch, das Schauen, Lauern und das Tier, das wittert, leichtes Beben, Zittern und die Ejakulation der Kugel aus dem Lauf.
Also, ich versuch's mal so. Hermann Löns schwankt durch sein Arbeitszimmer und brüllt die Heizung an. Mit Tier- und Jagdgeschichten, mit Tier- und Jagdgeschichten hat er seinen Namen gemacht. Bekannt als Journalist, Naturschützer und Dandy. Tobt zu Hause durch seinen neuen Roman. Werwolf. Werwolf.
Heinrich Reinhardt.
Werwolf. Die Bauern schlachten ihre Feinde nieder. Die Bauern schlachten ihre Feinde nieder. Niederschlachten, niederschlachten. Fuchtelt mit dem Stift durch die Luft, Schluck aus der Flasche, das Blut der Gemetzelten kritzelt ein paar Zeilen, halb sitzend, halb stehend. Seit 2 Wochen lebt Löns in seinem Roman. Ist fast fertig. Fertig? Fertig.
Ja.
Blut sickert in den Heideboden. Schlag tot, brüllt Löns die Heizung an.
Georg Fischhof.
Das herrliche Herrenleben der Bauern. Erdverbunden, germanisch. Blut und Boden säuft sich kirre, irre den Krieg herbei, der in seinem Kopf tobt.
Robert von Pöhlmann.
Wie der Erholung macht sie stabil.
Weiter.
Schreibt er seine Bücher, fließen wie Blut auf Papier. Das Fremde wird ausgelöscht, ein grausames Schlachtfeld, ein Feld, eine Folie, ein Vorbild für die jungen arischen Krieger der nahen Zukunft. Löns schreibt den letzten Satz, nimmt den letzten Schluck.
Cäsar Denner.
Es klopft an der Tür.
Friedrich von Sachsen-Meiningen.
Herein will er sagen und krächzt. Herr, 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 heiseres Geräusch, tierisches Geräusch. Herr, Herr.
Fragil ist die Welt.
Die Tür geht auf. Da stehen seine Frau und deren junge Cousine. Zitternd, zitternd.
Kurt Fitzler.
Ein Tierjäger, ein Geschichtenjäger, ein Schürzenjäger.
Paul Krennwollner.
Diese junge Frau. Der schlanke Hals. Diese junge Frau, der dünne Hals. Der Schwanenhals.
Albert Helbing.
Blaue Flecken. Und er beschreibt, wie die beiden Frauen zu einer verschmelzen. Sie sollen von nun an zu dritt leben, als heiliges Dreieck. Von nun an zu dritt leben, als heiliges Dreieck. Die Geschichten von erdrosselten Mädchen, die Wut und den Hass auf die Welt. Die Wut und den Hass auf die Welt.
Weiter.
Jetzt nimmt seine Frau ihre Cousine bei der Hand, das Kind auf dem Arm und geht. 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 Okay.
Paul Heyse, der größte deutsche Dichter dieser Zeit, wird ausgestochen von der Mistgabelkunst, einer neuen Generation genannt Naturalismus.
Jean Jaurès kämpft für die Verständigung mit Deutschland und wird in einem Café von Nationalisten beschimpft. Hubertine Auclair kämpft für das Frauenwahlrecht und zerstört Urnen.
Hermann Löns verlässt Frau und Kind und irrt monatelang durch Europa.
In Togo und Namibia wehren sich die Einheimischen immer stärker gegen die deutschen Sonnenschutztruppen.
George Westinghouses Firmen gehen in der großen Finanzkrise bankrott.
August Macke zieht vom Land in die Stadt, von der Stadt aufs Land, vom Land in die Stadt und wieder zurück.
Christian Morgenstern zieht vom Sanatorium in die Stadt, ins Sanatorium und wieder zurück.
Trakel macht eine Ausbildung zum Apotheker und verfällt den Drogen.
Oh, du wunderbare Zauberwelt.
So, okay, mein Lied.
Mit 15 waren sie verbraut. Als Debütant schon ausgelaut. Ihr Jahr kannte nur den Dezember. Welch Leben hatten unsere Ahnen? zwischen dem Maßkrug und den Messen. Sie waren alt, bevor sie waren. Ein 15-Stunden-Tag am Bau hinterlässt ein Gesicht fahlgrau. Jawohl, mein Herr, jawohl, mein Meister. Warum erschossen Sie Jaurès? Warum erschossen Sie Jaurès? Sie waren freilich keine Sklaven.
Moritz Jelinek, Max Uth,
Johann Jakob Arenberg,
Julius Lerche,
Hans Everding,
Josef Sperlich,
Josef Flossmann,
Lieberecht Maas,
Leonhard Tietz,
Emil Heinrich Otto Müller,
Karl Haber, Karl Dammann,
Rudolf Weyer,
Karl Brunner von Wattenwyl,
Theodor Hofmann,
Ludwig Auer, Eduard Brockhaus,
Adolf Heller,
Karl Frenzel, Friedrich von Hohenau,
Franz Hübner,
Emanuel Leser,
Viktor Arnold,
Otto Flügel,
Karl Friedrich von Oertzen,
Karl August Buchholz, Wilhelm von Bandemer,
Hans Leibold,
Rudolf Herzer,
Adelgunde Auguste von Bayern, Karl Attenhofer,
Johannes Waldig,
Max Hagen,
auf dem Schlachtfeld dazu bieten. Ihre 20 Jahre, bevor sie je begannen, so starben sie voller Bangen.
In ihrer Not,
o großer Meister,
Heinrich Brehling,
bedeckt von Strom,
Karl Walleiser, Johann Sperl,
Wenzel Josef Heller,
euch kurz seid, ihr jungen Leute,
Georg Hettner, Karl Benjamin Plunziger,
Hermann Stange,
Karl Georg Bockenheimer.
Warum erschossen Sie Jaurès? Warum erschossen Sie Jaurès?
Ja.
Wilhelm Julius Körber,
Theodor Franksen,
Adalbert von Waltenhofen.
Schöner Name.
Ja.
Eugen Frank,
Georg von Kopp,
Jakob Rudolf Dietschi,
Ernst von Schneider.
1913.
Vorhang auf.
1913 ist Georg Trakl dem Leben nicht gewachsen und versucht, ihm zu entfliehen. Er hasst die Welt. Das Land, die Städte Wien, Innsbruck, die Leute, die Dichter, sich vor allem. Alles ist Fäulnis und Verwesung. Alles außer der Sprache, in der er lebt, der Schwester, in der er auflebt und deshalb die Schuld, in der er lebt.
Blutschuld!
Ja?
Die er mit den Drogen weghauen will.
Ich habe kein Recht, mich der Hölle zu entziehen.
Also begibt er sich hinein.
Sieh nur du allein, sollst stets die Stadt meiner Träume sein. Dort, wo die schönen Häuser stehen, dort, wo die lieblichen Mädchen. Sieh nur du allein, sonst stehst
am Tag. Opiumgetränkte Zigaretten. Auf Spaziergängen betäubt er sich mit Chloroform. Zu Hause haut er sich mit Veronal weg, der Apotheker Trackel. Das Wenige, was er verdient, schwemmen Wein und Drogen weg. Seine Bibliothek muss er verkaufen. Seine Lieblingsbücher. Dostojewski, Rilke, Schnitzler, Hofmannsthal und Nietzsche. Angst vor Kunden, Angst vor Kranken, Rauchen, Huren, Schweigen. Mit so jemand ist keiner gern zusammen. Dostojewski, Rilke, Schnitzler, Hofmannsthal und Nietzsche. Nietzsche, alle lesen Nietzsche. Grete, 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 seine Schwester Grete. Mit ihr macht er die Räusche im Duett durch.
Weiter.
Und auch sonst noch so manches.
Oh, die Stunde, da er mit steinernem Munde im Sternengarten hinsank, der Schatten des Mörders über ihn kam. Wollust, da er im grünenden Sommergarten dem schweigenden Kind Gewalt tat, in dem strahlenden sein umnachtetes Antlitz erkannte. Süße Martern verzehrten sein Fleisch, purpurne Wolke umwölkte sein Haupt, dass er schweigend über sein eigenes Blut und Bildnis herfiel.
Und Trackel raucht, schnüffelt, schluckt, allein der Droge Grete beraubt, allein mit der Schuld. Eine einzige öffentliche Lesung macht er ein Fiasko, nuschelt Kristallverse, trostlos, lustlos.
Von Oldershausen.
Julius Karl Raschdorf. Nikolaus Friedrich.
Leonard Tietz. Michael Müller. Richard Heuberger, der Ältere. Heinrich Hellhoff.
Gottlieb Leuchtenberger.
Wilhelm Walter. Adolf von Wenckstern.
Karl Ortmann.
Friedrich von Stülpnagel.
Julius Reinecke. Philipp Schreiner.
Gustav Voigtl.
Adolf Bachmann.
So.
Hermann Löns treibt im Rausch durch Europa.
August Macke treibt von Bild zu Bild.
Und die Einheimischen in deutschen Kolonien treiben es immer wilder. Bald muss man hier hart durchgreifen.
Jean Jaurès will die Kriegstreiberei mit einem Generalstreik verhindert, aber scheitert. Bertha von Suttner schreibt in ihren Memoiren vom Sieg des Pazifismus.
Franz Ferdinand lässt schon mal ein Kaiserporträt anfertigen.
Okay.
1914! Hurra! Hurra! Wir ziehen in den Krieg!
1914.
Basta! Schluss! Aus!
Ich mache noch mal eine Stufe runter. Okay. 1914 packt August Macke die Koffer, denn er wird wieder reisen. Schon immer ist er zwischen Land und Stadt gependelt. Auf dem Land tobt er sich in den Farben aus, in der Stadt macht er Politik, organisiert Ausstellungen, Diskussionen, setzt seine Freunde vom Blauen Reiter durch.
In der Stadt ist er kaum zum Malen gekommen.
Leopold Dippel,
Theodor Weber, Wilhelm August Pape.
Und jetzt hat er alle seine Bilder zurückgelassen, um ganz neu anzufangen. Ich reiße mir die Bilder aus dem Kopf, sagt Macke. Aber vorher müssen neue Bilder da rein. Deshalb packt er die Koffer und reist ab. Nach Tunesien. Mit den Freunden Klee und Moyer. Der bedeutendste Urlaubstrip der Kunstgeschichte wird es werden.
Karl von Stützner.
Man dreht sich um und hat tausende von Motiven. Ich habe heute schon sicher 50 Skizzen gemacht. Es geht wie der Teufel. Und ich bin in einer Arbeitsfreude, wie ich sie nie gekannt habe, schreibt er nach Hause. Er weiß, dass dieses Tunis seine letzten Sonnenstunden sind. Das Leben ist der Funke an der Zündschnur. Die Glut, die abbrennt, aber immer neues Brennmaterial sucht, diese Glut ist das Ich. Aber die Asche ist das Wichtige, nach der Glut. Dann erklärt Österreich den Krieg.
August Beckmann, Eugen Böhm von Barwerk.
Und Macke weiß, das war's. 28 wird er nicht. Er ruft den besten Freund und vermacht ihm Frau und Kinder. Briefe übergibt er an Verwandte. Seine Bilder bleiben stehen, wie sie sind. Er wäscht sich die Farbe von den Fingern und geht noch einmal auf die Reise. Zieht in den Krieg gegen das Land seiner Hochzeitsreise, das Land seines Tunis-Freundes, Moyer, das Land von Monet, Manet, Matisse, Degas und Delaunay.
Stirbt Martha, das letzte Exemplar der nordamerikanischen Wandertaube.
Und Bertha von Suttner stirbt 1914, eine Woche vor Kriegsbeginn.
Und Karl der Erste von Rumänien will an der Seite der Deutschen in den Krieg, aber stirbt 1914.
Und Pius der Zehnte stirbt, kurz nachdem er Österreich zum Krieg gegen Serbien geraten hat.
Und George Westinghouse stirbt friedlich in seinem bestens beleuchteten Schlafzimmer.
Der Bezwinger der Herero stirbt friedlich in Potsdam. Und Lucy Lloyd, die Afrika erforscht hat, stirbt friedlich in Kapstadt.
Und Paul Heise stirbt friedlich in München. Und mit ihm die Literatur des 19. Jahrhunderts.
Und Franz Rudolf Wurlitzer stirbt friedlich. Aber Robert Hope Jones, der eigentliche Erfinder der Kinoorgel, begeht Selbstmord.
Und es stirbt der Erfinder der Kartoffelchips und der Erfinder des Versandhandels und die Erfinderin der Papiertüte und der Erfinder der Museumspädagogik und der Erfinder des Kaiserschnitts.
Und es stirbt Herr Salmon, nachdem die Salmonellen benannt sind und Herr Mauser, nachdem die Mauserpistole benannt ist und Herr Weck, nachdem das Einwecken benannt wird.
Und es stirbt Susanna Ibsen, die ihren Mann dazu gebracht hat, dass Nora Helmer verlässt.
Und der Erfinder des Autorennens erlebt die Formel 1 nicht mehr.
Und der Erfinder der Semiotik erlebt seinen Ruhm nicht mehr.
Und Hubertine Auclair erlebt das Wahlrecht der Frauen nicht mehr.
Und drei argentinische Ex-Präsidenten sterben in diesem Jahr. Einer an Syphilis.
Und der Polarforscher Giorgi Sedo am Skorbut.
Und Christian Morgenstern an Tuberkulose.
Und der Bürgerkriegsheld Chamberlain an 50 Jahre alten Schussverletzungen.
Und Chefredakteur Calmette wird von der Frau des Finanzministers erschossen.
Und Ambrose Bierce wird im mexikanischen Bürgerkrieg erschossen.
Und Franz Ferdinand und Sophie Schottek verbluten bekanntlich in Sarajevo.
und Franz Ferdinands wichtigster Berater sucht den Tod auf dem Schlachtfeld.
Und Graf Zech, ehemals Gouverneur im sonnigen Togo, fällt im eiskalten Flandern.
Und der Übersetzer der Internationale auch in Flandern.
Und August Macke fällt in der Champagne.
Und Hermann Löns fällt in der Champagne.
Und Major Picard, der Dreyfus rehabilitiert hat, fällt vom Pferd.
Und August Weismann, der Darwin rehabilitiert hat, fällt mit Herzschlag zu Boden.
Und die Dichterin Augustine fällt der Eifersucht ihres Ex-Manns zum Opfer.
Und der Antisemit Alward fällt unter ein Auto.
Und der erste Luftpostbote fällt über dem Ärmelkanal vom Himmel.
Und Jean Jaurès fällt zu spät auf, dass der Mann hinter ihm eine Waffe hat.
Und Georg Trakl fällt das Urteil über sich selbst mit einer Überdosis Kokain.
Und Charles Albert Gobin, der den Nobelpreis vor Bertha von Suttner bekam, steht bei einer Friedenskonferenz auf, will sprechen, aber fällt einfach um.
Und der Bischof von Bergamo sagt seinem jungen Gehilfen Roncalli, dem späteren Papst Johannes dem 23. noch, bete für Frieden und fällt in seine Kissen zurück.
Karl Heinrich Rosenbusch,
Otto Gerlach,
Friedrich Lorz,
Heinrich Beck,
Friedrich Pelz, Johannes Karl Weck,
Lothar von Frankl-Hochwart,
Wilhelm Begemann,
Georg Rietschel,
Wilhelm von Wedekind,
Alexander Konze,
Friedrich Leo,
Johannes Baptist Katschthaler,
Karl Schaden.
Gibt's noch was?
Alle Toten 1914 von Oliver Augst und John Birke. Mit Bernadette Lahengst, François Cactus, Brezel Göring, Frieda Butzmann, Sven Ocke Johansson, Wolfgang Müller, Gabi Schaffner und Charlotte Simon. Text: John Birke und die Mitwirkenden. Komposition: Oliver Augst und die Mitwirkenden. Ton und Technik: Hermann Leppich, Stefan Haberfeld, Gerald Weinert, Robert Stokowi, Wolfgang Urzendowski. Regieassistenz: Esther Schelander. Regie: Oliver Augst und John Birke. Produktion: Deutschlandradio Kultur, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Hessischer Rundfunk, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz 2014.